Brandenburg, lass uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Sag mal, Sandra, wie trinkst denn du deinen Kaffee am liebsten?
Cappuccino. Mit vielleicht ein Cappuccino.
Cappuccino mit so schönem Milchschaum.
Oh, mit einem Milchschaum, ja.
Ich mag ja auch die kleine Variante davon, also Espresso Macchiato. Das ist ein Espresso in einer kleinen Tasse mit nur so einem kleinen Fleckchen Milchschaum drauf. Aber eigentlich sind ja Espresso und Cappuccino und Latte Macchiato und Espresso Macchiato gar keine verschiedenen Zubereitungen vom Kaffee, sondern das sind ja alles Getränke auf Espresso-Basis, halt mit mehr oder weniger Milchschaum.
Ja, also in einem Fall dann auch mit gar keinem, ne? Also so ein Espresso.
Ja, außer, genau. Also du nimmst ein Espresso Macchiato wieder, genau.
Genau, also andere Zubereitungen wären da ja zum Beispiel ein Filterkaffee oder Mokka. Und ja, damit sind wir ja auch schon wieder beim Thema, denn darum soll es heute gehen in unserem Podcast Brandenburg. Lass uns über Essen reden. Was kann man alles mit Kaffee machen? Wie schmeckt das jeweils und woher kommen denn diese unterschiedlichen Ideen, Kaffee zuzubereiten? Und natürlich geht's auch darum, dafür sind wir ja hier, wo man in Brandenburg diese Kaffee-Variationen bekommt.
Also wir testen heute Kaffee von Brandenburger Röstereien in den verschiedenen Zubereitungen, für die wir auch jeweils dann die unterschiedlichen Mahlgrade brauchen. Also der Kaffee muss unterschiedlich gemahlen sein, mal stärker und mal weniger stark, also mal gröber und mal weicher sozusagen.
Also wir, das bin ich, Sandra Ketterer. Ich bin Reporterin für das Thema Essen im Süden Brandenburgs und bin da unterwegs für die Lausitzer Rundschau.
Und ich bin Elisabeth Vogt, Food-Reporterin im Norden des Landes Brandenburg, unterwegs für die Märkische Oder-Zeitung.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere große Leidenschaft, übers Essen und übers Trinken und darüber, wo es das gibt in Brandenburg und wie es schmeckt.
Wir finden heraus, wo gute Gasthöfe sind, wo das Essen hausgemacht ist, wo regionale Zutaten verwendet werden oder die Köche und Köchinnen sich was Besonderes ausgedacht haben.
Genau. Wir fahren durch Brandenburg und schauen uns an, wie die Produkte entstehen, die bei uns auf dem Teller landen. Das gilt für Obst, das gilt für Gemüse, für Fleisch und noch für vieles mehr. Und alles getrieben von dem Leitbild, wir zeigen euch, dass man in Brandenburg richtig gut essen kann und richtig gute Zutaten bekommt.
Genau, und dabei besuchen wir auch kleine Manufakturen und handwerkliche Bäcker und Winzer und eben auch Röstereien. In der Folge 3 unseres Podcasts Brandenburg, lass uns über Essen reden, haben wir schon mal über Kaffee gesprochen.
Und das hat ziemlich viele Leute sehr interessiert.
Genau, deswegen machen wir das jetzt nochmal, aber unter einem anderen Schwerpunkt sozusagen. Genau. Da ging es um Bohnensorten, Herkunftsländer und auch darum, wo es sich lohnt, Kaffee zu kaufen, der in einer Brandenburger Rösterei geröstet wurde oder ob sich das lohnt. Denn das ist ja gemeint mit regionalem Kaffee. Schließlich wird ja in Brandenburg kein Kaffee angebaut. Wir haben in unserer ersten Kaffeefolge schon ganz viel Kaffee getrunken, verkostet, festgestellt, dass der völlig unterschiedlich schmecken kann.
Genau. Am Ende hatte ich, glaube ich, leicht erweiterte Pupillen. Aber es war sehr lecker. Hört dazu gerne nochmal in die Folge rein, unsere dritte. Aber sag mal, Lisa, du hattest doch im Anschluss an diese Folge noch eine Kaffee-Challenge, also an die dritte Folge, ne? Was war da los?
Da hatte ich mich also in der dritten Folge dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich keinen Cold Brew mag. Das ist also grob gemahlener Kaffee, der in einer Presskanne mit kaltem Wasser aufgegossen wird.
Okay.
Dann lässt man ihn so 16 Stunden ziehen, gießt ihn ab und trinkt ihn dann mit Eiswürfeln als Kaltgetränk. Da habe ich gesagt, boah, nee, nicht für mich. Ist eigentlich ein perfektes Sommergetränk, das eben aber auch misslingen kann, wenn man jetzt nicht das sehr gut macht und einen sehr, sehr guten Kaffee dafür nimmt.
Genau, und einige Hörerinnen und Hörer, unter anderem mein sehr lieber ehemaliger Kollege Thomas, die haben da protestiert und gesagt, ey Lisa, da hast du einfach noch nicht den richtigen Cold Brew getrunken. Ja, also ich weiß noch, der Thomas, der hat uns grundsätzlich gelobt für die Folge, meinte echt schon super interessant, aber bei Cold Brew, also ne, ja, da muss er mal widersprechen. Und die Waldstadt Rösterei in Eberswalde, die hat sich dann auch gemeldet und gesagt, tolle Folge, aber ja, komm doch mal zu uns.
Die schrieben dann über Instagram, dann müssten wir mal, oder müsste ich mal ihren Cold Brew probieren. Und das war für mich schon eine Herausforderung zur Challenge. Und da habe ich gesagt, okay, auch gleich geantwortet, ich komme vorbei. Ich habe mich dann mit dem Röster Zomba Cosma getroffen und den Cold Brew probiert und gleich auch noch alle anderen kalten Kaffee-Sommergetränke, die da in der Rösterei haben. Seine Erklärung, welche Getränke der uns jetzt zeigen möchte, um für diesen Versuch, die habe ich euch mitgebracht und da hören wir jetzt mal rein.
Cold Brew, kalter Filterkaffee, ist ein ganz lang extrahierter Kaffee, wurde mit kaltes Wasser gemacht in den Kühlschrank, also auch wichtig, dass die kalte Umgebung. Bei uns bedeutet 20, 24 Stunden und eigentlich persönlich finde ich einige der schönsten kaffeebasierte kalte Sommergetränke. Die andere, was ich noch vor euch zeigen möchte, Espresso Tonic, eigentlich eine alkoholfreie Rumdrink, sieht wunderschön aus und ja, auch ein bisschen Spielerei mit den grünen Geschmacknoten, in diesem Fall ein bisschen diese Bitterkeit von Tonic, auch wie harmonisiert zusammen mit dem Espresso Geschmack und die Bitterkeit von dem Espresso. Und die letzte Getränke, weil das ist Affogato al Kaffee, der ertrunkene Eis im Kaffee, einiger der ältesten, klassischsten Espresso oder Kaffee-basierte Dessert aus Italien.
Okay, also ich nenne jetzt die drei kalten Kaffeegetränke nochmal. Cosma hat mir erstens einen alkoholfreien Longdrink gemacht mit Tonic drin. Also der war unten durchsichtig und oben war der Espresso drauf. Also abgekühlter Espresso auf Tonic mit Eiswürfeln.
Das habe ich gesehen, da hast du ein Video von gemacht. Das, ja, das sah schon echt abgefahren
aus. Das sieht mega abgefahren aus. Und dann macht man da also einen Eiswürfel rein und um den zu trinken nachher, stupst man den Eiswürfel einmal mit dem Finger an und dann vermischt sich das durch die Bewegung von dem Eiswürfel. Das ist sehr cool. Und daran ist überraschend, dass du ja mit dem Tonic auch ein bitteres Aroma hast.
Ja.
Und das spielt dann sozusagen mit diesem bitteren Noten vom Kaffee. Das fand ich überraschend lecker. Zweitens hat er mir den absoluten Kaffee-Klassiker zubereitet, wenn es jetzt um kalt und warm und Kaffee geht.
Mhm.
Den Affogato, das ist italienisch, bedeutet ertrunken. Dafür wird eine Kugel Vanilleeis mit heißem Espresso übergossen. Also da ist der Espresso dann heiß und die Kugel Eis ist kalt. Und die ertrinkt sozusagen im Kaffee, die Kugel Eis. Das ist ein Kaffee-Dessert eigentlich. Wird sehr schnell serviert und muss auch noch schneller gegessen werden, bevor die Kugel schmilzt.
Und Affogato übrigens.
Affogato, ja.
Genau, ja.
Und genauso gab es das schon in den 50ern und 60er Jahren. Also es ist eine ganz alte Idee eigentlich, aber auch eine sehr elegante, finde ich.
Oh ja, absolut.
Und dann hat er mir den Cold Brew gebracht von dieser Rösterei. Und sagte also, der schmeckt in der Waldstadtrösterei Eberswalde besonders gut, weil der Kaffee dann dafür grober gemahlen wird als üblich. Und weil der grober gemahlen wird, kann er 24 Stunden statt 16 Stunden ziehen. Der Geschmack wird dadurch samtiger und weicher und feiner auch. Und außerdem nimmt Cosma für das Getränk immer auch äthiopischen Kaffee. Der ist von Hause aus auch sehr fruchtig. Das Fruchtige passt dann natürlich besonders gut zu dem kalten Kaffeegetränk mit den Eiswürfeln.
Ich muss ja sagen, das sind ja schon so die perfekten Bedingungen für dich, weil du hast einen exklusiven Kaffee, exklusiv im Sinne von, da wird drauf geachtet, was für Bohnen da geerntet werden. Da wird der ganz liebevoll nochmal extra lange zubereitet und dann hast du noch einen Röster, der sein Handwerk versteht. Also
ja,
hat
das
die
ist
Rösterei
alles,
die Challenge gewonnen?
Hat sie, weil also das sind natürlich alles Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß, bemerke und genieße. Und ja, ich muss sagen, der Cold Brew von denen hat mich wirklich überzeugt, weil der milder war und fruchtiger als ich es vorher kannte. Und ich stelle euch den Artikel, den ich darüber, über diese kalten Kaffeegetränke geschrieben habe, auch in die Shownotes.
Okay, und halten wir fest an dieser Stelle, falls ihr auch schon mal Cold Brew Kaffee probiert habt und euch gefragt habt, was dieser Hype darum soll, könnte es sein, dass ihr einfach einen schlecht zubereiteten getrunken habt oder aus schlechten Bohnen oder zumindest Bohnen, die euch nicht passen. Und vielleicht solltet ihr es nochmal anders probieren, sei es in Eberswalde oder sei es ganz woanders, wo drauf sehr viel mehr geachtet wird als vielleicht in irgendeiner Standard-Café oder ähnliches.
Oder so, Coffeeshop, genau. Vielleicht in einer kleinen Rösterei, da ist die Chance immer groß.
Da sind wir natürlich schon mittendrin beim Thema Zubereitung, ne?
Ja, wollen wir erstmal aufzählen, welche uns überhaupt einfallen. Also natürlich den Espresso, mit dem wir ja die ganze letzte Folge bestritten haben, als wir über die Aromen und die Herkunftsländer gesprochen haben. Da haben wir eigentlich nur immer Espressi verglichen.
Aha.
Der hat in Deutschland seit den 1990er Jahren den Filterkaffee in Sachen Beliebtheit schon abgelöst, würde ich sagen. Vorher war der Filterkaffee da weit vorne.
Genau, stimmt. Davor gab es den Filterkaffee, beziehungsweise es gab den Kaffee aus dieser Filtermaschine. Den kenne ich aus jeder Redaktion, in der ich gearbeitet habe. Und ganz ehrlich, grauslich.
Ja, genau. Der hat schlecht geschmeckt. Wir sagen nachher auch nochmal, warum, woran das gelegen hat. Das Espresso-Prinzip ist immer das Wasser mit Druck durch das komprimierte, feingemahlene Espresso-Mehl gedrückt wird. Das geht zum Beispiel in einer italienischen Espresso-Kanne, die auf dem Herd steht. Das ist dann so eine zweiteilige Kanne, da füllt man den unteren Teil mit Wasser und den oberen Siebeinsatz mit Espresso-Mehl. Beide Teile der Kanne werden dann fest miteinander verschraubt und auf mittlerer Hitze erwärmt. Und das kochende Wasser steigt dann durch ein kleines Rohr nach oben und wird durch das Espresso-Mehl gedrückt, bis die obere Kanne voll Kaffee ist. Das ist eine ganz einfache Zubereitung und eine preiswerte Zubereitung obendrein, weil Kaffeemaschinen, weiß ja jeder, was die kosten. Und so eine kleine Kanne.
Absolut,
geht.
Genau, ja, ja. Die ist auch niedlich. In jeder Ferienwohnung in Italien gibt es diese silberne Kanne.
Ja, genau, die gibt es in, ich glaube, Alu und in Edelstahl, ne? So verschiedene Varianten, aber ist immer sehr, ja, sehr stimmungsvoll. Gibt es ja sogar so kleine Aufsätze, wenn das nicht genau auf den auf die Gasflamme passt, dann gibt es so einen kleinen Aufsatz, damit die Kanne da besser stehen kann, so ein kleines extra Gitter und so, ja. Kann auch irgendwie Spaß machen, ja.
Ja, mit dem Espresso aus der kleinen Metallkanne, da fehlt aber die Crema, also dieser schöne, diese kleine hellbraune Schicht auf dem Espresso, da kann man deutlich dran sehen, die kann man so deutlich sehen, wenn der Espresso dann ohne Milch mal gemacht wird. Wird auch von großen Industrieröstereien im Fernsehen immer gerne beworben, die Crema obendrauf. Ich glaube, der Kaffee wird auch schon Kaffee-Crema genannt teilweise.
Ja, genau, weil da nichts, genau, das ist dann, Kaffee-Crema wird sozusagen in Espresso mit viel Wasser genannt, glaube ich sogar. Ne? Ja, das ist gar nicht so meins. Aber Crema hat tatsächlich das, was aus der Maschine kommt, immer. Und das ist der Nachteil von der Kanne auf dem Herd. Da kommt da eben keine Crema raus, weil in der Siebträgermaschine wird das Wasser auf 92 bis 95 Grad erhitzt und dann unter sehr hohem Druck durch das Espresso-Mehl gepresst, diesmal von oben. Dabei entsteht diese dünne Schaumschicht, die Crema heißt. Die sieht man auch beim Rauslaufen. Ne? Das ist dann, wenn man trinkt, so schön samtig an der Oberlippe. Und man sieht an der Crema auch, ob der Espresso perfekt zubereitet wurde, wenn man ein bisschen Ahnung hat.
Okay.
Nämlich, wenn der Mahlgrad des Kaffees zu grob war oder die Brühtemperatur zu niedrig, ist die Crema sehr hell, also fast weiß. Das passiert manchmal, wenn die Maschine länger stand und nicht richtig vorgeheizt wurde. Also wenn man ganz früh morgens zum Beispiel irgendwo, wie ich, irgendwo reinpoltert und sagt, ich brauche jetzt dringend einen Espresso, dann sind die manchmal überfahren von mir und die Maschine ist noch nicht angeheizt.
Okay.
Wenn die Crema dagegen so dunkle Ränder am Tassenrand bildet, das habe ich öfter mal so bei Bäcker Espresso gesehen, wenn es so eine einfache Maschine war, ist der Kaffee überextrahiert.
Dafür, was heißt überextrahiert?
Ja, das ist, wenn das zu viel von diesen, also ja, wenn er einfach zu dunkel geworden ist, okay, sozusagen. Mhm. Gründe dafür können also eine zu hohe Brühtemperatur sein, also das ist zu heiß geworden, oder ein zu feiner Mahlgrad.
Okay, das ist jetzt viel Theorie für mich so als Laien. Bevor das hier zu theoretisch wird, wir haben natürlich auch Kaffees aus Brandenburger Röstereien dabei, an denen wir das ausprobieren wollen. Wir trinken euch hier jetzt also einen vor.
Ja.
Den Kaffee, den wir als Espresso probieren wollen, den habe ich mitgebracht aus der Cottbusser Kaffeerösterei. Schöne Grüße. Ich habe die Cottbusser Altstadtmischung mitgebracht. Von der hat mir die Verkäuferin versichert, dass sie sehr beliebt ist. Da wollte ich das natürlich mal ausprobieren. Ist eingestuft als mittelstark, fand ich jetzt für den Beginn auch ganz okay. Reine Arabica, verschiedene Anbaugebiete, unter anderem aus Brasilien, Äthiopien und Kolumbien. Steht zumindest so in der Aufschrift. Die Cottbusser Kaffeerösterei ist eine kleine, sehr niedlich eingerichtete Rösterei, die ist im Cottbusser Zentrum, in der Nähe einer großen Kirche. Ganz viel Holz, sieht ein bisschen aus wie eine alte Apotheke, finde ich, innen drin. Oder sowas, was man früher als Kolonialwarenladen bezeichnet hat. Weißt du, wo es dann diese ganz vielen kleinen Schubladen gab? So ähnlich könnte man sich das vorstellen. Und hinten drin eine Röstmaschine, kannst du von der Theke aus sehen. Ja, da rösten die dann auch wirklich mehrfach die Woche. Mhm. Und mit dem Chef habe ich mich mal unterhalten, als er den Laden vergrößert hat. Inzwischen hat er nämlich auch ein paar Sitzplätze mehr im Nebenraum. Vorher waren das so zwei kleine Tischchen, jetzt noch ein paar mehr. Und auch total niedlich eingerichtet, alles so mit Kaffeesäcken, Kaffeemahlmaschinen, hier diese Handmahlmaschinen und alles rund um Kaffee eingerichtet. Das also passt total gut schön zusammen.
Ja.
Und er hat eine Kaffeeschule. Wer also mehr wissen will übers Rösten oder wie man einen Kaffee zubereitet, der kann nicht nur diesen Podcast hören, was sowieso immer zu empfehlen ist, sondern der kann da auch einen Kurs buchen. So ein Angebot kenne ich bei mir in der Ecke ansonsten nicht, aber korrigiert mich, wenn es da noch was anderes gibt. Der Besitzer legt auch einen sehr großen Wert darauf, die Bohnen langsam zu rösten, nicht so heiß. Er hat ein paar Mischungen, aber auch viele Bohnen nach Herkunftsland getrennt im Angebot, habe ich da gesehen.
Mhm.
Und sein Kaffee ist im Spreewald richtig gut vertreten, also es ist nicht ausschließlich der eine Laden. Ich sehe den Kaffee immer mal wieder in irgendwelchen Hofläden oder Souvenirläden. Er plant auch noch einen eigenen Laden in Burg im Spreewald, also einen zweiten. Vielleicht ist der auch schon geöffnet, wenn ihr den Podcast hört. Wir zeichnen ja mal so ein bisschen im Voraus auf. Einen Online-Shop gibt's auch. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich habe diesen Espresso als Bohnen gekauft. Wir mahlen die hier mit Lisas automatischer Mahlmaschine, weil die Lisa ist nämlich total gut ausgerüstet. Aber die Lisa wiederum, die hat ihre Kaffees schon für die jeweilige Zubereitungsart, die sie sich ausgedacht hat, beim Röster mahlen lassen. Das mag jetzt sein, dass diese Kaffees also noch ein Müh passender gemahlen sein werden.
Wir sehen das dann.
Wir werden das aber trotzdem. Wir bereiten jetzt den Kaffee erstmal mit dem Siebträger zu.
Das machen wir.
Wir sind wieder zurück am Tisch. Wir haben unseren Espresso.
Mhm.
Wir haben unseren Espresso.
Und wir hatten schon am Kaffeemehl gerochen. Und da hatten wir gesagt, riecht nach Nüssen, Karamell, Schokolade.
Hm.
Jetzt der Geruch am Kaffee ist ein bisschen dezenter. Aber der Geschmackseindruck ist wieder so wie im, finde ich, wie beim Riechen.
Mhm. Also ja, ich würde definitiv sagen, also die Einstufung war ja mittelstark. Ich bin mal gespannt, wir haben nachher noch einen starken aus derselben Rösterei.
Ich finde den schon zart. Jetzt weiß ich nicht, ob er der ideale Kaffee ist für einen Espresso. Wir haben uns ja selber jetzt einfach ausgewählt, ne?
Mir wurde gesagt, geht auch für Espresso.
Mhm. Mhm. Ich finde, er hat auch nicht zu viel Säure. Das ist ja manchmal dann beim Espresso unangenehm. Der ist sehr ausgewogen, angenehm, gefällig, ne?
Also, ja. Mhm. Also ich, ja, genau.
Mir ist ein bisschen, also ich bin ja viel Kaffeetrinkerin und mir ist ein bisschen harmlos tatsächlich, aber der würde bestimmt für quasi jeden als guter Kaffee durchgehen.
Ich glaube, das ist der gute Einsteiger. Deswegen hatte ich ihn nach vorne gestellt.
Ja, na, da hast du recht.
Also das dachte ich mir nämlich, weil wenn die Verkäuferin mir schon sagt, dass das eine sehr beliebte Mischung ist, dann denke ich mir, genau das, also die geht für jeden. Wir hatten in der Kaffeefolge 3, hatten wir auch angefangen mit einem Kaffee, wo wir uns hinterher einig waren, der ist total handwerklich gut, den kann man auf jeden Fall empfehlen, das würde ich hier bei dem auch so sehen. Genau. Das würde ich bedenkenlos jedem schenken können.
Genau, würdest so. Du nicht sagen, was hast denn du für einen Kaffeegeschmack, sondern
genau.
Das würde auf jeden Fall jeder gerne trinken, genau. Weil so. Es ist einfach gut gemacht, ehrlich, sauber.
Genau, guter und vom Kaffee. Geschmack her, genau, also ein bisschen nussig. Diese kräftige Kaffeenote. Also da kommt das Koffein dann halt schon durch. Ja, kann man machen.
Ja, kann man auch, finde ich auch. Was ist denn der beste beste Espresso, den du in der Lausitz getrunken hast?
Mal abgesehen davon, dass ich ja sowieso lieber der Kaffee mit Milchtrinker bin. Rein subjektiv.
Ist ja immer subjektiv.
Ne? Rein subjektiv. Ihr dürft mich da jetzt alle für schlagen oder sagen, ich liege falsch. Rösterei Markt 15 in Senftenberg. Dafür hatte ich Kaffeebohnen für unsere dritte Folge mitgebracht. Und das fand ich so schön nussig, schokoladig. Das ging mir nicht auf den Magen, hatte aber trotzdem eine gute Portion Koffein. Das war so, glaube ich, unter High denen, End. Die wir. Das war, wie gesagt, es ist ja subjektiv, der mir am besten hängen geblieben war damals. Und so, ja.
Tatsächlich habe ich den auch noch in Erinnerung, deswegen musste ich jetzt lachen, weil der war mir auch als besonders toller Espresso in Erinnerung geblieben bei unserem letzten Kaffee-Podcast, der, wie gesagt, Folge 3.
Ja, ne. Sollen wir es nochmal erwähnen? Folge 3. Genau. Ja,
weil tatsächlich ist jetzt, wenn ihr das jetzt gerne hört, dann hört ihr diese Folge 3 auch sehr gerne.
Ja, genau. Okay.
Okay. Ganz was anderes.
Ganz was anderes.
Wir jetzt hier in der Tasse haben, also eine andere Zubereitung, ist Filterkaffee.
Jo.
Erfunden hat diese Zubereitung die Dresdner Hausfrau Melitta Benz, Anfang des 20. Jahrhunderts. Man kannte bis dahin in Deutschland nur die Methode, groben Kaffeesatz mit heißem Wasser aufzugießen und dann den Satz einfach mitzutrinken oder halt in der Tasse zu lassen, egal, einfach aufgießen. Das hat Melitta aber satt gehabt. Die hat dann Löcher in eine Blechdose gebohrt und da in die Blechdose so ein Löschpapier von ihrem Sohn reingelegt, von der Schule.
Okay.
Und den Kaffee rübergegossen. Das schmeckte ihr gut, weil dann war der Kaffeesatz raus.
Mhm.
1908 hat sie sich die Handfiltermethode patentieren lassen. Und dann ist ihr Vorname zur Marke geworden für die Filtertüte. Gibt ja mehr Litertüten. Und das Unternehmen hat später auch den ersten Porzellanfilter mit perfektem Neigungswinkel entwickelt.
Und das Ding ist ja auch inzwischen wieder modern. Ne? Also ich meine, es gibt das ja in Plastik für 2,50 Euro im Drogeriemarkt.
Ja.
Aber diese Porzellandinger, also alles rund um Filterkaffee ist ja wieder sehr modern. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Und diese Porzellandinger habe ich inzwischen auch immer wieder gesehen.
Ja, das ist auch edel, ne? Wenn da, dann, also ich weiß nicht, ob es macht vielleicht auch geschmacklich wirklich was aus, wenn du so einen schönen Porzellanfilter hast. Manche haben den sogar in klein zum Mitnehmen und so, habe ich schon gesehen auf dem Campingplatz, okay. Ja.
Okay, also von Hand gefilterten Kaffee kenne ich heute auch noch. Ich sehe ihn alle Zeiten mal wieder in irgendeinem Café oder in einer Bäckerei. Diese großen Maschinen, auch Sportveranstaltungen meiner Kinder. Wenn es da so einen Tisch gibt, wo die Eltern Kaffee und Kuchen verkaufen, da gibt es auch noch diese großen Thermoskannen. Und da gibt es dann auch den Filterkaffee.
Genau, das ist der Filterkaffee aus den Maschinen. Genau, wir hatten jetzt ja auch vom Handfiltern geredet. Tatsächlich macht es einen großen Unterschied.
Okay.
Da kommen wir nachher noch drauf. Das geht mir auch so, dass es in großen Gruppen, kenne ich eben diesen Filterkaffee aus den Maschinen. So richtig guten Filterkaffee gab es bei mir früher zu Hause in der Familie.
Okay.
Dafür, also für die Filtermethode, also so mit Kaffee und Kuchen gab es das, ne? Genau. Für die Filtermethode muss der Kaffee aber grober gemahlen sein als für Espresso. Und das kochende Wasser wird beim Brühen von Hand Schwall für Schwall über den Kaffee gegossen und läuft dann nach und nach durch das Filterpapier. Die Kaffeearomen haben dann richtig Zeit, dieses Kaffeemehl zu umspülen. Dadurch kommen diese, also Kaffeebohnensorten oder Kaffeemehle, die sehr filigran schmecken, besonders gut zur Geltung.
Okay. Also irgendwie ist dann der zarte Filterkaffee, so wie du ihn jetzt beschreibst, so ein bisschen wie der Tee unter den Kaffees?
Ja, ich finde ja, der erinnert so ein bisschen fast an Tee, weil der ja komplett das Kaffeemehl dann raus ist.
Okay.
Im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Methoden, wenn ich drüber nachdenke. Ne?
Und dafür hast du, ich sehe hier tütenweise Kaffee stehen auf dem Tisch.
Ja.
Große Tüten Kaffee. Was hast du gekauft für den Filterkaffee?
Da habe ich einen Kaffee aus Papua-Neuguinea von der Rösterei Kaffeekontor in Werder gekauft. Und habe den gleich da als Filterkaffee mahlen lassen, weil die natürlich noch tollere Mühlen haben als wir hier zu Hause. Die Rösterei in Werder befindet sich in einem ganz interessanten Gebäude. Das ist das alte Kaufhaus an der Eisenbahnstraße. Der ist also mitten in der Stadt ein zentraler Ort, wo es herzhafte Kleinigkeiten zu essen gibt und auch guten Kuchen und eben diesen besonderen Kaffee. Die richten da auch Kulturveranstaltungen aus. Und der andere Standort der Rösterei ist das Hotel Café Prinz Heinrich auf der Altstadtinsel. Und die Altstadt von Werder, da müsst ihr wirklich mal hinfahren, das ist echt schön, die liegt tatsächlich auf einer malerischen Insel mitten in der Havel. Und den Kaffee, den können wir gleich auch mal als Filterkaffee zubereiten. Ich gieße mal jetzt den Filterkaffee aus meiner Porzellankanne hier ein.
Hast du die von deiner Oma geerbt?
Nee, die habe ich vom Flohmarkt. Die Geschichte wäre jetzt netter mit der Oma, aber die ist Quatsch.
Ich habe was von meiner Oma mitgebracht, da kommen wir aber noch zu.
Das stimmt, du hast was Original-Oma-mäßiges, was es jetzt auch auf dem Flohmarkt gibt.
Genau.
Lass uns erstmal den Kaffee probieren, bevor genau. Er kalt wird.
Kaffee, Kaffee, Kaffee.
Das ist jetzt der aus Papua-Neuguinea von der Rösterei Kaffeekontor Werder.
Okay. Nochmal ganz kurz in einem Satz zusammengefasst. Was macht die Herkunft mit dem Kaffee? Das hatten wir ja in Folge 3.
Oh ja, naja, also man schmeckt quasi die ganze Herkunft des Kaffees, den Boden, das Klima. Der macht den Unterschied beim Kaffeegeschmack, weil Bohnensorten gibt es ja nur zwei, die im Handel eine Rolle spielen. Das heißt, ja, also die Herkunft ist eigentlich das, was die Geschmacksunterschiede beim Kaffee ausmacht.
Gut. Papua-Neuguinea als Filterkaffee.
Genau.
Der ist, Gott, in der Nase ich wieder.
Ja, würzig. Dezent halt ist so ein Filterkaffee und.
Okay, das ist jetzt aber schon eine ganz andere Nummer als der, den wir gerade eben hatten.
Ja.
Fruchtiger.
Ja.
Fruchtiger.
Definitiv,
ne?
Fruchtiger, deswegen habe ich den auch ausgesucht, weil die Fruchtaromen sind eher fein meistens und kommen dann schön zur Geltung in so einem Kaffee mit sehr viel Wasser, wo das Kaffeemehl ja dann raus ist. Also das ist als Filterkaffee eigentlich ein ziemlich idealer, finde ich. Auch nicht dieses unangenehm Bittere, ne, was du jetzt irgendwie immer so bei Filterkaffee als Assoziation hast wegen der schlechten Maschinen. Ne? Mhm. Sondern das ist hier so was ganz Weiches, Mundfüllendes.
Okay. Ich, ne? Kleine Exkursion zurück. Du hattest ja gesagt, du hast es dir beim Hersteller direkt, also bei der Rösterei direkt mahlen lassen. Warum hast du das gemacht?
Weil ich davon ausgegangen bin, dass die noch professionellere Mühlen haben als ich und dann die Mahlung noch genauer hinkriegen, weil es sind große Unterschiede zwischen den Mahlgraden der Kaffees, die wir hier machen. Also die Zubereitung funktioniert nur mit einem bestimmten Mahlgrad.
Okay. Habe ich auch schon erlebt, als ich mal in einer Berliner Rösterei war und für eine Freundin was kaufen wollte. Und da ging es gar nicht so sehr darum, welche Bohne es denn nun sein soll, sondern welchen Mahlgrad. Und ich habe sie extra angerufen, um zu fragen, wie sie ihren Kaffee zubereitet. So, und da kommen wir jetzt zurück in das, was meine Oma mitgebracht, von meiner Oma, ich von meiner Oma mitgebracht habe. Meine Oma kann nichts mehr mitbringen. Man hört es vielleicht so ein bisschen klappern. Ich habe die Handmühle meiner Oma mitgebracht. Die steht bei meinen Eltern im Regal seit Jahrzehnten. Holz.
Sieht super schön aus.
Die ist cool, ne?
Ja, ja,
die,
ja.
Die ist cool. Ich glaube, da war auch noch so ein bisschen der Kaffee von meiner Oma drin. Ich weiß es nicht genau. Also, die habe ich von meiner Oma, wie gesagt, bekommen. Ich habe gelernt, Handmühlen sind wieder in. Ich habe das vorhin auch mal ausprobiert. Ich habe ja Bohnen gekauft. Und man kann es auch hören.
Aus der Hand ist es sehr schwer. Manche klemmen sich das dann zwischen die Beine und mahlen dann, ne?
Mhm. Ja, also ich habe ein paar Bohnen damit gemahlen und muss sagen, also echte Handarbeit, ja, so ein bisschen, ja, riecht gut.
Aber und die Malung ist perfekt, ne? Die ist auch genau so eigentlich, wie ich sie hatte aus der Rösterei.
Ja, wir haben das ja gerade mal verglichen vorhin in der Küche mit dem Kaffee, den du bestellt hattest. Und ich muss sagen,
ja,
also wir könnten jetzt damit auch Filterkaffee machen.
Das ist wahr. Und es riecht auch ganz großartig. Also mit diesem Holz vermischt. Also das hat sowas Heimeliges, finde ich.
Genau. Und wie gesagt, also ich habe gelernt, dass die Handmühlen wieder in sind. Das hat mir der Chef der Rösterei in Senftenberg mal erzählt. Der hat auch gesagt, also inzwischen, da gibt es dann auch wieder jede Menge Zubehör. Also es ist nicht nur so, dass man die alten Dinger wieder kauft, sondern die gibt es auch wieder in neuen, wahrscheinlich doppelt so teuer. Und als ich mal meinen Kollegen Johannes in seiner WG besucht habe, schönen Gruß Johannes, da hat er unseren Kaffee auch erstmal mit der Handmühle gemahlen und hat gesagt, das machen sie immer so. Auch sehr schön nach Kaffee.
Schön. Ja, die Handmühlen sind tatsächlich wieder auf Flohmärkten ausverkauft, sobald man sie da sieht. Und wenn jemand gern Filterkaffee trinkt, dann ist das, eigentlich gibt's da nichts Einfacheres. Die Mühle zu mahlen ist meditativ und lässt einen so richtig schön runterkommen. Man kann die sich irgendwie zwischen die Beine klemmen und dann so vor sich hindrehen und seinen Gedanken nachgehen. Die Malung, die in die kleine Schublade fällt, die unten, wenn es unten ankommt, die ist ideal für Filterkaffee. Also tatsächlich ganz genauso gut wie aus einer elektrischen Mühle. Und durch die langsame Drehbewegung kann es auch nicht passieren, dass die Bohnen beim Mahlen zu stark erhitzt werden und damit quasi nochmal nachgeröstet. Das ist das Problem bei vielen elektrischen Mühlen. Da muss man immer gucken, dass man die nicht verbrennt dabei quasi.
Okay.
Der Nachteil von so einer Handmühle ist allerdings, dass es eben genau diesen einen Mahlgrad gibt. Also du kannst damit halt wirklich nur Filterkaffee machen. Und wenn du jetzt gerne mal Espresso oder Mokka trinken willst, ist das nichts für dich.
Okay, wenn wir schon bei Filterkaffee sind, wir haben ja schon über diese, zumindest nach unserem Empfinden, eher fiesen Kaffeemaschinen-Kaffees gesprochen. Warum schmeckt das oft so viel schlechter, wenn der Kaffee aus dieser Kaffeemaschine kommt?
Ja, das ist jetzt gar nicht grundsätzlich so. Ein großes Problem bei den Kaffeemaschinen, die es früher in den Büros gab, ist, dass keiner sich dafür zuständig gefühlt hat, die mal sauber zu machen.
Das klingt eklig.
Ja, das war auch eklig. Der Kaffee enthält nämlich Kaffeeöle. Die setzen sich dann in der Maschine überall ab und das wird ranzig. Und das war ein Geschmack dieser Kaffees, war immer ranzig. Und ein anderes Problem war, dass der Kaffee in diesen sehr einfachen Maschinen gleichmäßig und dauernd auf das Kaffeemehl dass das Wasser so gleichmäßig runtergeflossen ist auf das Kaffeemehl. Also nicht Schwall für Schwall und nicht nach und nach auf dem Kaffee gelandet ist, wie beim Brühen von Hand. Aber das eben mit dieser Schwallbrühmethode, das bringt die Aromen richtig schön zur Geltung. Und es gibt heute auch moderne Maschinen, die Schwallbrühmethode nachahmen.
Ja, also unter High-End-Filterkaffee, das ist ja auch wieder richtig modern, unter Kaffee-Freaks in manchen Cafés und Röstereien in Berlin stehen so richtig komplizierte, teure Konstruktionen. Also wenn ich das sehe, im ehemaligen Café Kranzler, für alle die in Berlin schon mal als Touristen waren oder da häufiger dran vorbeikommen, das ist ein ganz traditionsreicher Name, am Kudamm. Ecke Bahnhof Zoo, also das ist schon eine Ecke, die man auch als Tourist kennen kann. Da gibt es inzwischen ein High-End-Café drin. Und da wird sowas gemacht. Also das ist, du hast da quasi einen Kaffeesommelier vorgeschaltet, der dir nochmal detailliert alles abnimmt. Das ist mir tatsächlich persönlich schon eine Spur drüber. Aber wie gesagt, es gibt da Leute, die sind da total hinterher. Berühmter Handfilter für Enthusiasten sind der Chemex. Spreche ich den richtig aus? Mhm, oder Systeme von Hario?
Genau, ja. Also tatsächlich, ich habe in Kreuzberg auch schon so Sachen gesehen, die dann, also wo der Kaffee dann durch verschiedene Glaskolben geflossen ist.
Ja, genau,
ist. Also
sowas. So,
genau, also wo das dann aussah eigentlich eher wie im Chemielabor und gar nicht wie beim Kaffeekochen. Ja.
Habe ich in Brandenburg so noch nicht gesehen.
Ja, ist, also ich glaube, ist vielleicht auch so ein Berliner Ding, obwohl
in Dresden, also ich war jetzt noch nicht in Dresden Kaffee trinken, vielleicht gibt's das da auch.
Obwohl, ich habe also eine Adresse, fällt mir ein, für guten Filterkaffee in Kaffee Morgenrot in Hohenneuendorf. Da kannst du fragen nach gutem Filterkaffee, dann wird der tatsächlich also so zubereitet in einem High-End-Filter und ja, der erinnert dann tatsächlich so ein bisschen an Tee. Aber das Kaffeehaus in Hohenneuendorf ist auch bekannt für seine Kaffeespezialitäten. Also die sind da wirklich, die kennen sich da mit Kaffee aus.
Also ich habe leider keinen wirklich guten Tipp für Filterkaffee im Süden Brandenburgs. Mag auch damit zusammenhängen, dass ich selber keinen trinke. Oder selten. Mhm. Ich sehe das immer mal wieder. Aber ja. Einzige Sache, die mir jetzt einfällt, auf dem Markt in Königs Wusterhausen. Da steht ein- bis zweimal die Woche eine mobile Rösterei, die nennt sich Bohnenengel. Mhm. Und der Chef röstet den Kaffee wirklich in so einer Mini-Trommel, also ich glaube ein Kilo geht da nur rein, in seinem Anhänger. Und die Bohnen, die kommen auch von kleinen Bauern, alles sehr konsequent auf Qualität ausgelegt, ist auch wirklich nicht billig. Und der bietet auch Filterkaffee an. Habe ich noch nie probiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er mir schmecken könnte. Ja, ich verlinke euch den Artikel zum Bohnenengel auch mal in den Shownotes. So, und jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben Espresso und Filterkaffee.
Genau, da fehlt uns jetzt noch als wirklich andere Zubereitungsmethode, fehlt uns Mokka und Kaffee aus der Presskanne.
Okay.
Fangen wir mal an mit der Pressstempelkanne, die auch Cafetière oder French Pressed heißt. Und die eigentlich eine simple Zubereitung ist, wo das Kaffeemehl in eine Glaskanne gegeben wird und nach etwa 4 Minuten wird es mit einem Stempel an der Stange nach unten gedrückt.
Okay, ja, die kenne ich, die Dinger.
Genau, die gibt es auch überall mal im Büro. Ist auch gar, also kommt ein guter Kaffee raus, würde ich sagen. Wenn man jetzt keine Maschine sich kaufen will, dann ist das meine Lösung der Wahl quasi. Der Mahlgrad ist gröber als beim Filterkaffee. Und erfunden wurde die Kanne im 19. Jahrhundert in Frankreich, hat deswegen auch diese französischen Namen.
Ja, also es ist im Grunde eine Weiterentwicklung des simplen Aufgusses, den wir nun schon hatten.
Genau, also der störende Kaffeesatz wird einfach nach der Extraktionszeit vom Wasser getrennt und der volle Kaffeegeschmack bleibt aber durch die Kaffeeöle im Kaffee enthalten. Also das ist der Unterschied zum Filterkaffee, der ja fast den gleichen Mahlgrad hat, ein bisschen weniger grob. Der Unterschied ist da, dass beim Filterkaffee die Kaffeeöle zum Teil im Filter bleiben, also zum Großteil im Filter bleiben. Und dadurch ist der Geschmack beim Filterkaffee viel zarter als beim Kaffee aus der Presskanne.
Extraktionszeit heißt die Kontaktzeit?
Der Kontakt mit, also zwischen Mehl und Wasser quasi, Kaffeemehl okay. Und Wasser. Mhm.
So.
Ja, wollen wir das mal einfach jetzt diesmal mit einem von deinen und von meinen Kaffees probieren?
Machen wir.
Also ich habe ein Blend, also eine Mischung aus verschiedenen Kaffeebohnen, haben wir in der Folge 3 gelernt, vom Kaffeekontor mitgebracht, passend dafür mahlen lassen. Und das der Kaffee, den ich dafür genommen habe oder den die mir dafür gegeben haben, der heißt einfach Sonntagskaffee.
Okay, ich stelle dagegen die Espresso-Arabica-Mischung der Cottbusser Kaffeerösterei. Die hätten wir natürlich auch vorhin als Espresso trinken können, hatte ich ursprünglich gedacht. Aber diese Mischung hier soll intensiver sein als die, die wir vorher hatten, als die Altstadtmischung. Und deswegen habe ich sie an den Schluss gestellt. 100% Arabica auch hier, aus verschiedenen Anbaugebieten. Ebenfalls mehr als 15 Minuten geröstet, also schön langsam. Und auch die haben wir mit Lisas Mahlmaschine zu gemahlen, bevor wir sie jetzt zubereiten.
Jetzt habe ich beide Kaffees von uns in der Presskanne zubereitet. dafür habe ich so 4 Löffel Kaffeemehl genommen jeweils und das dann auf dem Wasser, mit dem Wasser drauf 4 Minuten stehen lassen. Bei dem einen passiert es gerade noch. Da sieht man diesen Stempel oben, ne? Und das Kaffeemehl ist jetzt, hat sich auch oben abgesetzt. Und in ein paar Minuten drücke ich den Stempel dann vorsichtig runter. Das darf man auch nicht mit zu viel Schwung machen. Das kennt man manchmal auch von Büros, dann schwappt es über den ganzen Tisch. Den anderen Kaffee habe ich uns in eine andere Kanne abgefüllt, weil ich nicht so viele Presskannen hatte. Das heißt, wir haben jetzt in dieser bauchigen Kanne, wo ich umgefüllt habe, da haben wir jetzt deinen Presskannen-Kaffee drin. Welcher ist denn das nochmal?
Das ist der Espresso Arabica und ich habe gerade mal die frisch gemahlenen Bohnen, ich habe gerade mal an den frisch gemahlenen Bohnen beider Kaffees, die wir jetzt gleich verkosten werden, geschnuppert und muss sagen, das riecht schon sehr unterschiedlich. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Also das, was du da gleich hast, was wir als zweites verkosten werden, klang wesentlich milder, heißt ja auch Sonntagskaffee. Das klingt mir mehr nach der milden, entspannten Mischung. Das, was wir jetzt verkosten können, das roch halt wirklich wie die Ankündigung ordentlich kräftig. Ich bin okay. Sehr gespannt.
Alles klar. Riech erst mal, oh. Fast ein bisschen kräuterig, ne?
Ja.
Eine interessante Nase. Mhm. Nehmen wir mal einen Schluck.
Der, okay. der ist ordentlich.
Ja, und merkst du jetzt den Unterschied, was ich meinte, die Kaffeeöle sind noch drin. Das ist der Unterschied zum Filterkaffee. Also die Kaffeeöle sind noch da und bei dem anderen halt nicht.
Ich glaube, für den finalen Vergleich hätten wir jetzt mit derselben Bohne in unterschiedlichen Mahlgraden die Kaffees, also immer denselben, quasi immer denselben Rohstoff nehmen müssen.
Okay, das ist eine Idee für noch eine Kaffeefolge.
Wir machen noch eine Kaffee. Wir machen noch eine dritte.
Alles mit einem Kaffee, egal was uns einfällt, genau.
Genau. Also was ich definitiv merke, ist, dass der ordentlich Koffein hat.
Ja.
Der kommt nämlich gerade bei mir schon so unten an und ich habe nur einen kleinen Schluck genommen. Der riecht schön kräftig, ja, kräutrig in die Richtung. Nicht so fruchtig wie einen, den genau. Wir vorhin hatten.
Und schön dicht, ne?
Und ja. Ja, so schön cremig auf der Zunge. Also ölig, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Ja, gehe ich mit vielleicht so ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen, also wenn das die Herkunftsform ist, aber wie gesagt, für den finalen Vergleich, das machen wir irgendwann nochmal. Dieselbe Bohne mit 3 verschiedenen Zubereitungsarten.
Okay, dann drücke ich jetzt hier den Stempel runter für meinen Sonntagskaffee vom Kaffeekontur. Das ist ein Blend aus verschiedenen Kaffees. Jetzt muss ich ganz langsam drücken.
Also ich sehe jetzt hier, wie der Kaffeesatz, der relativ hell ist, in der Kanne ganz langsam nach unten geht. Es bleibt eine reine dunkelbraune, fast schwarze Flüssigkeit über und obendrauf ist eine ganz schön dicke Crema. Da ist Schaum.
Ja, jetzt sind wir unten angekommen. So, dann gieße ich den mal ein für die anderen, in die anderen Tassen.
Hoho. Dankeschön.
Die Glaskanne klingt auch anders an der Tasse als die Porzellankanne. Kanne muss
ja.
So, da steigt mir jetzt tatsächlich auch so ein Sonntagskaffee-Duft in die Nase.
Ja, das also, ist so klassisch Kaffee, ne?
Man weiß jetzt, warum der Sonntagskaffee heißt.
Ich glaube, den könnten wir tatsächlich parallel zur Altstadtröstung aus Cottbus verkosten. Ich glaube, das ist auch so eine Sonntagsmischung.
Ja. Da habe ich jetzt einen Erinnerungskick an das, was ich mit Kaffee und Kuchen und gutem Filterkaffee zu Hause früher meinte.
Heiß ist das Zeug.
Erinnert mich tatsächlich an deinen ersten Kaffee, den wir als Espresso getrunken haben, wo ich gesagt habe, gefällig.
Mhm. Ja, er ist mir noch gerade zu heiß zum Verkosten. Ich schmecke hier auf jeden Fall die Röstaromen.
Mhm.
Das war so mein erster Eindruck.
Also den finde ich, das ist pure Harmonie, also ist ganz toll.
Ganz leichte Säure, aber vielleicht auch nur mein erster Eindruck.
Und ich habe auch die Süße, ich hatte dann beim Riechen am Kaffee mir, habe ich gesagt, oh, der riecht süß. Mhm. Irgendwie, und das finde ich jetzt wieder, also Säure-Süße-Spiel ist schön.
Man kriegt doch manchmal so Kaffeebohnen in Schokolade. Ja. Sowas. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kau da drauf rum. Also es ist jetzt nicht negativ, bitte nicht negativ verstehen, es ist einfach mein Eindruck.
Hast du was Schokoladiges sozusagen auch?
Ja, und diese Bohne.
Ah, dass man wirklich weiß, diese pure Kaffeebohne,
das ist Kaffeebohne. Die pure Bohne. Mhm. Hast du irgendwo, weil wir ja gerne Tipps verteilen, schon mal guten Kaffee aus der French Press getrunken, auswärts, nicht zu Hause?
Ja, tatsächlich mein Tipp diesmal für Kaffee aus der French Press in Brandenburg, der so also auswärts, der kommt von unserer Foodie-Kollegin Bettina Winkler, die im Osten von Brandenburg unterwegs ist. Den Kaffee aus der Presskanne gibt es nämlich in sehr guter Qualität in der Kaffeerösterei Bad Saro, wo sie recherchiert.
Okay. Ich traue mich das kaum zu sagen, weil ich merke, meine Pupillen weiten sich schon so langsam vor lauter Koffein. Und dabei habe ich ja gar nicht so viel getrunken. Es fehlt uns noch in der langen Liste, die Lisa uns gemacht hat, weil Lisa unsere Kaffee-Expertin ist, was wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben. Lisa hat sogar mal vor längerer Zeit, aber sie hat ein Buch geschrieben über Kaffeearomen. Ja, das haben wir noch nicht erwähnt. Da werden wir euch auch den Hinweis zu in die Shownotes stellen.
Und die Folge 3.
Das kommt ja, die Folge 3. Folge
3 vor.
So, uns fehlt der Mokka. Den haben wir beide gerade ganz stilecht zubereitet getrunken im Lava Arts Café in Frankfurt an der Oder. Die Inhaberin kommt aus Syrien und den Mokka bringt sie in so einem kunstvoll verzierten kleinen Topf mit süßem Gebäck an den Tisch. Dieses Café ist wirklich wunderschön. Es ist niedlich. Es ist in so einem kleinen Einkaufszentrum. Und
ja, ist schön da. Mhm.
Genau. Unsere Kollegin Ines Weber-Art hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Den könnt ihr lesen. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes.
Ja, und wenn man das nicht so bunt orientalisch trinkt wie in dem Lava Art Café in Frankfurt oder, dann gibt's wahrscheinlich den Mokka in Brandenburg im griechischen Restaurants, vermute ich.
Okay.
Weil da steht ja oft auf der Karte so, zum Dessert trinkt man noch einen Mokka, weil das in Griechenland wirklich der Kaffee ist. Und bei mir erzeugt diese Zubereitungsart deswegen auch immer Urlaubsgefühle, weil ich an Griechenlandurlaub denken muss. Und auch in der Türkei wird Mokka gern getrunken und in Osteuropa. Und es gibt noch diese andere Definition oder irgendwie das, was manche Mokka nennen in Brandenburg, ist einfach nur so aufgegossener Presskannenkaffee, also der grobe Aufguss. Das ist aber kein Mokka. Mokka hat tatsächlich eine andere Malung, nämlich?
Nämlich
ganz samtig.
Samtweich, wie ganz feiner Sand. Es ist die feinste Kaffeemalung, die dafür gebraucht wird. Die einzelnen Körner sind nicht mehr zu erkennen. Also etwas, wenn man das machen möchte, sollte man sich vielleicht auch so kaufen, weil man es vielleicht zu Hause nicht so fein hinkriegt.
Ja, außer man hat eine sehr gute Kaffeemühle. Also das muss wirklich, wenn du das zwischen den Fingern verreibst, können wir gleich mal machen, muss sich das wie Samt, also das ist wirklich komplett was anderes. Das ist ganz, ganz fein, zeige ich dir gleich. Habe ich mir ja malen lassen vom Profi.
Okay, da kommt auch Zucker rein, sehe ich gerade.
Genau, und zwar wird der, das ist ja noch eine ganz andere Zubereitung, da wird der Kaffee mit dem Zucker und dem Wasser in so einem kleinen Topf zusammengekocht. Also alles zusammen wird verrührt und aufgekocht. Dadurch verbindet sich der Kaffee und der Zucker ganz lecker. Und der Mokka schmeckt dadurch auch immer so ein bisschen nach Karamell. Der Kaffeesatz wird mit der Flüssigkeit in die Tasse gegossen und der bleibt da auch drin. Und weil der so fein ist, sinkt er wirklich zum Boden ab. Also man hat den nicht mehr im Mund, außer man trinkt ihn eben bis ganz zum Schluss. Und da hört man dann eben auf zu trinken, wenn man mit dem Mund auf den Kaffeesatz stößt. Das würde ich gerne mal mit dem Kaffee probieren, den ich mir malen habe lassen im Mokka-Grad vom Kaffee Kontur in Werder. Das ist der Indian Monsoon Malabar. Ist ein ganz besonderer Kaffee. Der ist, die Bohnen werden mehrere Tage dem Monsunregen ausgesetzt. um sie anzufeuchten und danach werden sie für 7 Wochen auch in Monsunwinden getrocknet. Ich weiß nicht, ob man es schmeckt, aber es ist ein sehr großer
Also die Geschichte
Hype.
Ist schon toll.
Ja.
Die Geschichte ist schon toll. Und was ihr hier ja nebenbei mitbekommt und was ihr auch in unserer Folge 3 hören könnt, es gibt so viel unterschiedliche Kaffeesorten, was die Herkunft angeht. Und wie Lisa vorhin schon gesagt hat, die schmeckt man auch. Schmeckt man wirklich. Mhm. Man schmeckt die unterschiedliche Röstung. Man schmeckt die unterschiedliche Herkunft. Also wer da Spaß dran hat, der soll das mal ruhig ausprobieren, sich verschiedene Kaffees in kleinen Portionen kommen zu lassen und die dann zuzubereiten und mal gucken, welcher einem dann schmeckt. Also wir haben bei der letzten Folge auch hier gesessen. Wir hatten einen, der so säurehaltig war, der andere war nussig, karamellig. Das ist einfach wunderschön, den Unterschied zu schmecken.
Ja, und tatsächlich, manche Röstereien machen Kaffeeverkostungen. Also Röstkurse machen weniger, aber Verkostungen gibt's öfter mal. Dann kann man das ausprobieren und hat dann vielleicht mal 4, 5 Kaffees vor sich.
So, jetzt geht's los mit Mokka, unser Finale.
Letzte Finale. Zubereitung, Mokka.
Wir stehen bei Lisa in der Küche, wir sind mal umgezogen und Lisa macht den Mokka.
Und ich gebe dir jetzt welchen auf die Hand, damit du weißt, was ich mit samtig meine, von der Malung.
Oh ja, das ist...
So, jetzt kannst du mal fühlen, das ist wie Pulver, ich weiß nicht, wo, ja vielleicht, was könnte man vergleichen, was ist so pulverig?
Ja, ich weiß auch nicht.
Also Puderzucker, ne?
Ja, Puderzucker. Puderzucker kommt hin. Mehl? Mehl vielleicht noch? Ganz feines, ganz fein gemahlenes Mehl?
Ja, genau. So muss das sein.
Also, sehr, sehr, sehr fein gemahlen. Riecht natürlich auch sehr lecker, wie immer. Ist Kaffee.
Genau, der Geruch ist auch so karamellig hier, finde ich.
Mhm.
Genau. Mhm. Und das wird 1:1 zubereitet. Also ein Mokka-Tässchen Wasser auf ein Teelöffel Mokkamehl und ein Teelöffel Zucker.
Okay.
Kann man sich an den Maßeinheiten orientieren.
Mokka.
Jetzt haben wir Mokka. Nochmal in anderen Tassen, ne?
Nochmal in anderen Tassen. Jetzt sind das quasi... Ja, das sind wieder Espresso-Tassen, hm?
Nee, die sind ein bisschen höher, ein bisschen dickwandiger, weißer. Ja, also es wird in ein bisschen höheren, schmaleren Tassen serviert eigentlich.
Okay.
Ja, man wartet jetzt kurz, bis es sich ein bisschen absetzt. In der Zeit können wir riechen.
Okay, da können wir riechen. Einen Moment. So. Okay. Ja, streng jetzt.
Ja, wenn ist der Kaffee jetzt mitgekocht, ne, in dem Getränk.
Der Name Mokka kommt von der gleichnamigen Hafenstadt am Roten Meer im Jemen. War früher ein Handelsumschlagsplatz für Kaffee. Da verdanken wir das Ganze. Und
die Zubereitung des Mokka variiert von Land zu Land. In Äthiopien ist sie Teil der traditionellen Kaffeezeremonie. In Ägypten werden Kardamomkapseln dazugegeben oder Zimt. Und im orientalischen Raum wird Mokka eher so in Metallkannen gereicht mit Deckel.
Ja, das kenne ich, genau.
In Griechenland, da gibt es so kleine, offene, schlichte, kleine Töpfe eigentlich, die man in jedem Supermarkt kriegt.
Okay, so jetzt hier nochmal zurück. Vielleicht hat sich ja jetzt langsam abgesetzt.
Jetzt hat er sich abgesetzt.
Also deutlich der strengste Duft in der Nase, also der...
Ja, und ich finde, es ist ein Kaffeebonbon. Also ich liebe es als Dessert.
Boah, ach so, da hast du Zucker reingegeben. Okay, verstehe.
Ja. Und man trinkt den knalle schwarz, knalle stark und eben mit ordentlich Zucker.
Okay, ich akzeptiere tatsächlich das erste Mal einen Kaffee... einen Kaffee ohne Milch. Freiwillig. Aber da ist jetzt auch so viel Zucker drin. Der ist richtig pappsüß.
Ja, ist halt irgendwie
das ist wie
so
ein Kaffeebon.
Klassisch griechisch, ja. Also man wird tatsächlich im griechischen Restaurant auch gefragt. Metrio, das heißt mittelstarker Zucker oder Glyko, also mit ganz viel Zucker.
Und das ist jetzt Glyko?
Mhm, das war jetzt Glyko. Mhm. Obwohl, naja, manche Restaurants sagen, wenn du Glyko gibst, also ich hatte ja gesagt, 1:1 die Maßeinheiten, eine Tasse Wasser Also ein Mokka-Tässchen Wasser plus ein Teelöffel Kaffee plus ein Teelöffel Zucker wäre für mich die Mischung, die ich aufkoche. Und das würden die Griechen als Metrio bezeichnen. Also die machen dann gerne schon auch nochmal 2 Löffel Zucker rein auf so eine Menge. Deswegen Vorsicht mit Glykosagen, auch wenn man gerade so in Usus-Stimmung ist im griechischen Restaurant.
Okay. Mit dem Mokka, was ich auch ganz witzig finde, kann man den Kaffeesatz lesen. Also vorhersagen, ne? Indem man die Tasse auf die Untertasse stürzt und versucht dann die Bilder, die dabei entstehen, zu deuten. Auch immer sehr unterhaltsam.
Das stimmt, ist auch ein echt nettes Partyspiel, wenn man es jetzt nicht zu ernst nimmt.
Was denn? Da stand drin, dass demnächst ein großer roter Vogel hier reinstürmen wird und deinen Hund klaut. Das habe ich da rausgelesen.
Um Gottes Willen, na dann. Gut, dass wir das jetzt wissen. Jetzt seid ihr dran. Wie trinkt ihr denn euren Kaffee am liebsten? Und wo geht denn das in Brandenburg? Sagt uns Tipps, wo wir noch guten Kaffee trinken können. Schreibt uns an unsere Mailadresse, die lautet food@mots.de.
Genau, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Tipps, die über die hinausgehen, die wir euch hier gegeben haben. Ihr könnt natürlich auch gerne die Tipps, die wir euch hier gegeben haben, kommentieren, könnt sagen, das stimmt oder das stimmt nicht oder probiert doch mal dieses da oder jenes. Und ihr könnt uns natürlich auch online lesen auf mots.de und auf lr.de. Und nicht zu vergessen, wir geben außerdem einen Newsletter heraus. Der heißt Guten Appetit Brandenburg und den findet ihr auf beiden Portalen kostenlos zu abonnieren.
Und zuletzt noch eine Bitte, wenn ihr diesen Podcast gern gehört habt, wenn der euch gefällt, dann lasst auch gern ein paar Sterne da, wo ihr ihn gehört habt. Dann können wir euch den besser aufs Ohr bringen und die anderen können den besser finden.
Und empfehlt uns weiter an Freunde, an Verwandte, an Kolleginnen, an Kollegen, einfach an alle, die euch einfallen. Puh, ja. Und dann sind wir jetzt auch am Ende und jetzt ist die Frage, welcher, sollen wir einen Favoriten küren?
Ja, sag mal, was hast du am liebsten heute getrunken von diesen Zubereitungen? Nicht, also mal abgesehen von den Kaffeesorten, die wir ja auch gewechselt haben.
Den Mokka.
Ja, echt? Oh, wie schön. Den wolltest du erst weglassen, weil du dachtest, oh,
ja, nee. Mokka. Also ich meine, ich bin jetzt auch wirklich abgefüllt mit Koffein, ja?
Aber du bist bekehrt, Mokka-artig.
Nee, auch da, das ist wahrscheinlich wie bei dir mit dem Cold Brew, es kommt auf die Zubereitung an.
Ja, siehst du, toll. Aber da freue ich mich, weil den finde ich auch sehr lecker. Mochte aber eigentlich alle Zubereitungen. Nur, ich weiß nicht, ob ich noch so viel Koffein auf einmal mag.
Pass mal auf, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt so zum Abschluss noch mal so ein bisschen hier in der mit der Handmühle malen.
Und dazu ein Liedchen singen.
Ich mache jetzt mal noch mehr Kaffee und mal gucken, vielleicht können wir noch einen entspannten trinken. Wir können noch einen Cold Brew machen.
Genau, mit dem Rest von der Presskanne, genau. Obwohl, das ist dann eigentlich geschummelt. Da haben wir dann ja warmen Kaffee kalt werden lassen.
Wir werden was finden.